Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es könnte endlich eine Spur geben für die Ermittler im Zusammenhang mit Droh-E-Mails, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Wer da ins Visier geraten ist und warum die beiden Festgenommenen wieder freigelassen wurden, darüber berichten wir hier. Auch in Deutschland steigt die Anzahl der an Corona-Infizierten an. In Bayern gibt es einen Ausbruch unter Erntehelfern. Und der Bundesgesundheitsminister will jetzt verpflichtende Tests für Reiserückkehrende aus Risikogebieten. Hörbare Sorge vor der möglichen zweiten Welle heute Nachmittag bei Kanzleramtschef Helge Braun.
Wenn wir jetzt im Sommer aufgrund unseres Freizeit- und Reiseverhaltens zu einem höheren Grundlevel an Infektionen kommen, dann wird es uns im Herbst umso schwieriger fallen, die Situation im Griff zu behalten.
Zu Corona-Maßnahmen in Deutschland sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Um Schätze am Meeresgrund geht es ab 18.40 Uhr im Hintergrund und die Frage, ist Tiefseebergbau die Zukunft? Am Mikrofon dieser Informationen am Abend ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Das Kürzel NSU 2.0 soll eine Anlehnung an die Terrororganisation sein, die sich Nationalsozialistischer Untergrund nannte. Mit diesem Kürzel sind rund 70 Drohschreiben unterzeichnet, die in den vergangenen zwei Jahren an PolitikerInnen und Personen des öffentlichen Lebens gegangen sind. Droh-E-Mails, die angesichts der jüngsten rechtsextremen Anschläge in Deutschland viele in diesem Land in Atem gehalten haben. Brisant ist, dass unter den beiden vorläufig Festgenommenen ein ehemaliger bayerischer Polizist ist. Ludger Fittkau berichtet.
Bereits am Freitag vergangener Woche schlugen die Ermittler im Drohmail-Komplex NSU 2.0 in der niederbayerischen Stadt Landshut zu. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die Ermittlungen führt.
Im Rahmen der durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen anonymer NSU 2.0 Drohschreiben zum Nachteil mehrerer Personen des öffentlichen Lebens geführten Ermittlungen hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft zusammen mit Kräften des LKA und der bayerischen Polizei eine Wohnung in Landshut durchsucht und hierbei zwei Personen vorläufig festgenommen.
Vorläufig festgenommen wurde ein 63 Jahre alter ehemaliger bayerischer Polizeibeamter, der auch in der Vergangenheit bereits wegen rechtsmotivierter Straftaten in Erscheinung getreten sei, so Nadja Niesen. Ebenfalls vorläufig festgenommen wurde die 55 Jahre alte Ehefrau des Ex-Polizisten, so die Oberstaatsanwältin.
Die beiden sind verdächtig, mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben.
Ihre Wohnung in Niederbayern sei durchsucht worden, Datenträger seien sichergestellt. Die Beschuldigten wurden dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl seien nicht erfüllt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Gegen den Ex-Polizisten und seine Frau werde nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der Volksverhetzung sowie der Verunglimpfung von Verfassungsorganen sowie Beleidigungen ermittelt. Ob der bayerische Ex-Polizist persönliche oder politische Verbindungen zu Polizeibeamtinnen und Beamten in Revieren in Wiesbaden und Frankfurt am Main hatten, wurde zunächst nicht bekannt. Von insgesamt drei Polizeirevieren in diesen beiden hessischen Städten waren in den vergangenen zwei Jahren persönliche Daten mehrerer Frauen des öffentlichen Lebens abgefragt worden, die anschließend in Drohschreiben auftauchten. Die Ermittlungen im NSU 2.0-Komplex seien auch trotz des Tatverdachts gegen das Paar aus Landshut nicht abgeschlossen, so die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
Die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Wir müssen erst mal gucken, für welche Mails sie dann vielleicht verantwortlich sind. Das ist noch keinesfalls das Ende der Ermittlungen.
Das hessische Innenministerium in Wiesbaden wollte heute wegen der weiterhin laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zum Fahndungserfolg in Bayern keine Stellung nehmen. Die Ermittler des hessischen Landeskriminalamtes hatten in der vergangenen Woche über insgesamt 69 rechtsextreme Drohschreiben berichtet, die mit dem Kürzel NSU 2.0 versendet wurden. Verschickt wurden die Schreiben nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth, CDU, fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse. Laut Beuth richteten sich die Schreiben an 27 Personen und Institutionen in insgesamt 8 Bundesländern.
Zwei vorläufige Festnahmen im Zusammenhang mit den sogenannten NSU 2.0 Drohschreiben, das war ein Beitrag von Ludger Fittkau. In vielen Restaurants sitzen Menschen wieder eng zusammen. Auf der Berliner Hasenheide haben am Wochenende tausende Menschen gefeiert. Und das mit dem Mund-Nasen-Schutz scheint für viele auch keine geltende Regel mehr zu sein. Dazu kommt die Sorge, dass Urlaubsrückkehrer das Virus massenhaft mitbringen könnten. Der letztgenannten Sorge, die mit den Urlaubern aus Risikogebieten, der will man jetzt mit verpflichtenden Tests begegnen. Seit Tagen diskutiert, gerade vom Bundesgesundheitsminister angekündigt. Panayotis Gavrilis berichtet.
Nun also doch. Nach tagelanger Diskussion sollen Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikogebieten sich bei ihrer Ankunft testen lassen müssen. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, kündigte auf Twitter an, eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anzuordnen. Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger. Man müsse verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen, so der CDU-Politiker. Die deutsche Presseagentur hatte zuerst darüber berichtet. Eine entsprechende Verordnung soll voraussichtlich in der nächsten Woche in Kraft treten. Spahn nutzt hierfür eine Regelung im Infektionsschutzgesetz, die sich auf eine epidemische Lage von nationaler Tragweite beziehe. Heißt, das Bundesministerium kann nach Deutschland einreisende Personen, die wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren, dazu verpflichten, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können dabei sich freiwillig kostenlos innerhalb von 72 Stunden testen lassen, etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern und nicht am Flughafen. Das Robert-Koch-Institut zählt aktuell mehr als 130 Länder auf, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Zuvor hatte es aber auch rechtliche Bedenken an Pflichttests gegeben, so von der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleidze.
Ein Test vorzunehmen ist schon ein sehr starker Eingriff in die Intimsphäre bzw. in die körperliche Unversehrtheit. Und juristisch geht es auch um Verhältnismäßigkeit. Sie sind ja erst einmal nur ein Verdachtsfall, mehr nicht, wenn Sie aus einem großen Land kommen.
Kaleidze verwies auf die bereits bestehenden Quarantänepflicht von 2 Wochen für Urlauberinnen und Urlauber, die im Risikogebiet waren und zurückkehren. Doch häufig wird diese Quarantäne nicht kontrolliert. Ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Bayern lautet die Bilanz des Kanzleramtschefs Helge Braun: Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen. Braun appelliert aber an die Bevölkerung, sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und betont:
Was wir aber auch in den letzten Tagen feststellen, was uns auch Anlass zur Sorge gegeben hat, ist die Tatsache, dass wir sehr viel in den Regionen kleinere, unterschiedliche Ausbrüche wahrnehmen, die im familiären Umfeld entstehen, die aufgrund von Freizeitaktivitäten geschehen oder die auch auf Reiserückkehrer zurückgehen.
Wer sich in der Freizeit oder auf Reisen nicht an die Abstandsregeln halte, sei nicht nur ein Risiko für sich selber, sondern richte sich mit seinem Verhalten gegen das Gemeinwohl, so Braun weiter. Auch Helge Braun hatte sich genauso wie Bayerns Ministerpräsident für verpflichtende Tests ausgesprochen. Am Münchner Flughafen haben sich laut örtlichen Behörden bereits am Samstag und Sonntag über 1.300 Menschen freiwillig testen lassen. Zudem richtet Bayern an mehreren Autobahngrenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen ein, ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg. Kritik gab und wird es wohl noch geben bei der Frage der Kostenübernahme. FDP-Chef Christian Lindner hatte betont, Reisende müssen die zwischen knapp 100 und 150 Euro teuren Tests selbst bezahlen.
Wer sich in ein Risikogebiet freiwillig begibt als Tourist, der wird dann mit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung in meinen Augen.
Berichtet Panayotis Gavrilis. 340 Neuinfektionen meldete nach dem Wochenende das Robert-Koch-Institut heute für ganz Deutschland, davon alleine 219 in Bayern. Dabei dürfte auch der Ausbruch in der niederbayerischen Gemeinde Mamming eine Rolle gespielt haben. Dort sind 174 ErntehelferInnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wieder steht die Frage im Raum, wie in der Landwirtschaft Regeln eingehalten werden. Heute hat sich der bayerische Ministerpräsident eingeschaltet, unser Landeskorrespondent Michael Watzke berichtet.
Heute Mittag im niederbayerischen Mamming. Bei den Bürgern der 3000 Einwohnergemeinde herrscht eine Mischung aus Mitleid, Sorge und Ärger.
Es ist tragisch und mir tun die Leute leid, weil sie an und für sich nichts dafür können.
Fast schon vorhersehbar. Die Vorsichtsmaßnahmen werden ein bisschen zu wenig gehalten. Das haben wir schon gesehen. Ne?
Mit so viel Leid, das ist selbstverständlich, dass da mal was passieren kann. Es kommt jetzt auf, wenn es kontrolliert wird jetzt. Wenn wir zuerst schon getestet hätten, dann wäre das schon lange aufgekommen.
Kritik an der bayerischen Staatsregierung, die angeblich zu wenig getestet hat, kommt auch von der Opposition im Bayerischen Landtag. Der SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn etwa kritisiert,
dass wir schon im Mai eigentlich ein Sonderkontrollprogramm gefordert haben, auch für Erntehelfer und nicht nur für Schlachthöfe. Und offenbar hat die Staatsregierung bis heute nichts gemacht. Und deswegen trägt sie für mich auch eine Mitverantwortung an dieser ganzen Situation.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht das anders. Heute Vormittag gibt er bei einer Pressekonferenz vor allem dem Gemüsebauernhof in Mamming die Schuld an der Corona-Masseninfektion. Denn der Hof soll die strengen Hygienevorschriften bei der Gurkenernte nicht eingehalten haben. Er habe Informationen, so Söder.
Dass wohl in dem konkreten Betrieb, so ist nach Angaben des Landrats und der Regierung von Niederbayern, das Hygienekonzept kontrolliert wurde. Es handelt sich aber offenkundig um Verstöße. Deswegen muss man jetzt auch entsprechend reagieren.
Söder reagiert mit noch mehr Reihentests und kürzeren Testintervallen in allen bayerischen Erntebetrieben. Zudem sollen sämtliche Erntehelfer verpflichtend getestet werden. Und Söder will Kontrollteams aussenden, die die Einhaltung der Hygienevorschriften überprüfen sollen.
Gemischte Teams aus Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht und Landwirtschaftsverwaltung. Um bei einem Termin komplett alle Hygienemaßnahmen von Unterbringung, Arbeitsweise zu überprüfen. Unangemeldet, Tag und Nacht möglich, um zu sehen, ob an sich Vorgaben sich gehalten wird. Der Bußgeldrahmen wird erhöht von 5.000 verfünffacht auf 25.000.
Zudem kündigte Söder heute an, auch an den Landesgrenzen verstärkt auf Corona-Infektionen zu testen. An den Flughäfen München und Nürnberg können sich Flugpassagiere bereits jetzt freiwillig testen lassen. Auch an den Hauptbahnhöfen dieser beiden Großstädte und an 3 Autobahnübergängen an der österreichischen Grenze sollen demnächst freiwillige Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer möglich sein. Heute ist der erste Tag der bayerischen Sommerferien. In den nächsten Wochen werden viele Bayern aus dem Ausland heimkehren.
Wir machen uns weiter große Sorgen um den Urlaub. Meine Sorge ist nicht, dass es ein Ischgl gibt, ein großes Ischgl, sondern meine Sorge ist, dass es viele Mini-Ischgls geben wird.
Ischgl ist ein österreichischer Ski- und Partyort in Tirol und gilt als ein europaweiter Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus in der ersten Pandemiewelle aus dem Frühjahr.
An vielen Orten in der Welt wird zurzeit wegen steigender Infektionszahlen darüber nachgedacht, die Maßnahmen wieder zu verschärfen. Neben Marokko macht jetzt beispielsweise auch Hongkong wieder ernst. Axel Dorloff berichtet.
Die neuen Regeln in Hongkong gelten ab Mittwoch, zunächst für eine Woche. Keine Restaurantbesuche mehr, absolute Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten, auch im Freien, und keine Gruppenansammlungen von mehr als 2 Personen. Sportanlagen und Schwimmbäder bleiben vorerst geschlossen. Hongkonger Medien und die Behörden der Stadt sprechen von einer dritten Welle. Allerdings, im internationalen Vergleich ist die Zahl der Neuinfektionen in der 7,5-Millionen-Metropole Hongkong überschaubar. Seit knapp einer Woche liegt die tägliche Zahl der Neuinfizierten über 100. Heute gab es den Rekordwert von 145 bestätigten neuen Fällen. Den Behörden macht vor allem Sorge, dass sich die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen lassen. Seit Ende Januar haben sich in Hongkong mehr als 2600 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 20 von ihnen sind bislang gestorben. Auch weil Hongkong mit am heftigsten von der SARS-Epidemie 2002-2003 betroffen war, sind Bewohner und auch Politiker extrem sensibilisiert. Wer die neuen Regeln wie die umfassende Maskenpflicht nicht einhält, dem droht eine Strafe von umgerechnet bis zu 550 Euro.
Das Recht auf Vergessenwerden klingt zwar poetisch und was die Bedeutung angeht, irgendwie traurig. Es ist aber ein Recht, dem insbesondere im Internet hohe Bedeutung zukommen kann. Zum Beispiel beim Googlen eines Namens, wenn dann Artikel auftauchen, bei denen auch Jahre später noch brisante Personendaten auftauchen. Heute hat der Bundesgerichtshof dazu geurteilt. Über die Antwort des Gerichts auf Klagen gegen Google berichtet Gigi Deppe.
Auf die Frage, wann darf ein bestimmtes Suchergebnis nicht mehr angezeigt werden, geben die Richterinnen und Richter eine typische Juristenantwort. Es kommt darauf an. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Wie stark ist das Interesse desjenigen, der nicht mehr im Netz gefunden werden möchte? Was ist mit der Internetseite, auf der die Informationen ursprünglich auftauchten? Was sind die Interessen der Suchmaschine? Und besonders wichtig, muss nicht im Sinne der Allgemeinheit dafür gesorgt werden, dass bestimmte Dinge noch im Netz zu finden sind? Der Bundesgerichtshof hatte über 2 Klagen zu entscheiden. Eine hat er abgewiesen, die andere hat er zur Klärung dem obersten Gericht der EU vorgelegt. Beim ersten Fall, der Klage eines Mannes aus Hessen, der wollte, dass Google nicht mehr zu bestimmten Presseartikeln verlinkt, entschieden die Bundesrichter, nein, die Artikel dürfen weiterhin im Suchergebnis aufgelistet werden. Der Mann war Geschäftsführer eines regionalen Arbeiter-Samariter-Bundes gewesen. Die Frankfurter Rundschau hatte 2011 online darüber berichtet, dass sein Verband hohe Schulden hatte und dass er sich kurz vorher krank gemeldet habe. Die Bundesrichter wägen ab. Einerseits würde hier zwar über etwas ziemlich Privates berichtet, nämlich über seinen Gesundheitszustand. Andererseits sei die Information darüber sehr allgemein gewesen, so der Vorsitzende Richter Stefan Seiters.
Sie erlaubt keine Rückschlüsse auf die Art der Krankheit, Sie konnte im Gegenteil als krankheitsbedingte Entschuldigung für seine Abwesenheit zur Unzeit sogar auch entlastend verstanden werden.
Und ganz wichtig, die Artikel hätten sich mit den Schulden eines Wohlfahrtsverbandes beschäftigt. Das sei eine für die Öffentlichkeit wichtige Frage gewesen. Außerdem sei noch nicht so viel Zeit vergangen, dass die Sache aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Mannes gesperrt werden müsste, so die Presserichterin des BGH, Dietlind Weinland.
Wenn etwas sehr lange her ist, kann es sein, dass man sagt, jetzt überwiegen die Interessen des Betroffenen. Hier aber muss man sehen, dass es sich um eine wichtige Wohlfahrtsorganisation handelt und dass die damaligen Vorgänge auch heute noch von Relevanz sind. Und daher ist dem Faktor Zeit in diesem Fall keine allzu hohe Bedeutung beizumessen.
Entscheidende Klarstellung des BGH: Die Privatsphäre geht nicht automatisch vor. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Was den Bundesrichtern die Entscheidung leicht machte, dass hier die Presseberichte eindeutig korrekt waren. Anders im zweiten Fall. Da gab es Zweifel, ob die Informationen überhaupt stimmten. Geklagt hat ein Paar, das über verschiedene Firmen Anlagemodelle anbietet. Auf einer US-amerikanischen Webseite wurde kritisch über das Paar berichtet. Die Kläger sagen, die amerikanische Seite sei unseriös, würde erst negativ über Unternehmen berichten und dann anbieten, gegen Geld die Berichte zu löschen. Diesen Fall haben die deutschen Richter dem obersten EU-Gericht, dem EuGH, vorgelegt. Der soll entscheiden, wie sich Suchmaschinen verhalten sollen, wenn nicht feststeht, ob die Informationen grundsätzlich stimmen und wann und wie die Suchmaschine Bilder der Betroffenen zeigen darf.
Aus Karlsruhe war das Gigi Deppe. Vor Gericht dürfte auch bald der Parteiausschluss von Andreas Kalbitz von der AfD landen. Der Fraktionsvorsitzende im Landtag von Brandenburg will sich vor Gericht dagegen wehren. Kalbitz will seine Funktion im Landtag auch ohne Parteizugehörigkeit behalten. Und AfD-Chef Meuthen will das nicht zulassen. Ein ähnlicher Fall war heute bereits vor einem ordentlichen Gericht. Es geht um den ehemaligen AfD-Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Dennis August. Der ist mit einem Eilantrag gegen seinen Parteiausschluss vor dem Landgericht Berlin gescheitert. Daniela Siebert war vor Ort.
Kein einstweiliger Rechtsschutz für Dennis Augustin, hat das Landgericht Berlin heute entschieden. Damit bleibt dem 49-jährigen Architekten die Mitgliedschaft in der AfD weiterhin verwehrt. Mit einem Eilantrag hatte der ehemalige Landesvorstand der AfD in Mecklenburg-Vorpommern seine Mitgliedsrechte bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorerst sichern wollen. Das hat nicht geklappt, Dennis Augustin nach der Entscheidung des Berliner Gerichtes.
Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. So ist es auch hier und heute, aber deswegen ist überhaupt noch nichts vorbei.
Dennis Augustin bleibt damit vorerst nur sein Mandat im Kreistag Ludwigslust-Parchim. Dort ist er nach wie vor auch Chef der AfD-Fraktion. Möglich macht das die dortige Geschäftsordnung. Das Landgericht Berlin machte seine Entscheidung zum einen daran fest, dass ja der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Augustin die Mitgliedschaft aberkannt habe, nicht die heute beklagte Bundespartei. Der richtige Ansprechpartner sei also der Landesverband. Außerdem sah das Landgericht keine Eilbedürftigkeit gegeben, denn die Aberkennung der Mitgliedschaft sei ja bereits im Sommer 2019 erfolgt. Er hätte das Landgericht gerne schon im Herbst eingeschaltet, wurde aber abgewiesen, erklärte Augustin dazu.
Also nachdem schon die Parteischiedsgerichte die Sache erheblich verzögert haben, waren wir ja auch schon mal hier vom Landgericht. Da hat man mir gesagt, also ich müsste erst die Parteischiedsgerichtbarkeit durchlaufen.
Das Landesschiedsgericht der AfD hatte schon im Oktober entschieden, dass Augustin kein Mitglied mehr ist. Im Juni 2020 entschied dann das Bundesschiedsgericht der AfD ebenfalls gegen den gebürtigen Hamburger. Den zivilen Klageweg hätte Augustin von Anfang an beschreiten können, betonte der Anwalt der Bundes-AfD Joachim Steinhöfel heute in Berlin. Der Jurist hatte die Partei kürzlich auch in einem ähnlichen Verfahren gegen Andreas Kalbitz vertreten. Das heutige Urteil des Landgerichtes kommentierte er so.
Ich hatte das nicht anders erwartet. Die Kammer hat richtig entschieden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Rechtsmittel dagegen Erfolg haben könnte.
Über die eigentliche Ursache für die Aberkennung der Mitgliedschaft wurde heute in Berlin nicht verhandelt. Dennis Augustin beschrieb im Interview vor dem Gerichtssaal sein Verhältnis zu NPD und den jungen Nationaldemokraten 1989 folgendermaßen.
Ich habe ja damals diesen Lehrgang mitgemacht. Wir haben damals Veranstaltungen besucht. Wir haben ein bisschen Wahlkampf gemacht. Und dass das mir 30 Jahre später vor die Füße fallen könnte, hätte ich so auch nicht gedacht.
Es gibt jedoch Quellen, die besagen, solche Lehrgänge waren nicht für Parteiexterne offen. Augustin betonte auf Nachfrage erneut, niemals Mitglied der NPD oder der jungen Nationaldemokraten gewesen zu sein. Eindeutige Beweise für seine Mitgliedschaft sind bislang nicht öffentlich bekannt. Die Fotos, die ihn 1989 bei einem Lehrgang zeigen, gelten jedoch als starkes Indiz. Dennis Augustin will nun prüfen, ob er seine Parteimitgliedschaft über das Landgericht Neubrandenburg oder über ein Hauptsacheverfahren am Landgericht Berlin zurückerhalten kann.
Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten ist heute nach der Sommerpause weitergegangen und es gab eine interessante Wendung. Der Hauptangeklagte will sich von seinem Pflichtverteidiger trennen. Heike Borowka.
Im Lübcke-Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist es am ersten Verhandlungstag nach der Sommerpause zum offenen Eklat zwischen den Verteidigern gekommen. Der Mordangeklagte Stefan Ernst hat die Entpflichtung seines Verteidigers Hannig beantragt. Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet. Zuvor hatte der Verteidiger unter anderem einen Antrag gestellt, mit dem der Familie Lübcke krumme Geschäfte nachgesagt werden sollten. Daraufhin haben sich Ernst und sein zweiter Verteidiger Mustafa Kaplan von dem Antrag und weiteren distanziert. Dies schade dem Angeklagten und es sei nicht in seinem Interesse, so wörtlich, die Familie Lübcke derart mit Dreck zu bewerfen. Außerdem seien sämtliche Anträge nicht mit Ernst abgesprochen gewesen. Der Vorsitzende Richter sprach von gequirltem Irrsinn, nebulösen Vermutungen und davon, dass er Sorge habe, Rechtsanwalt Hannig schade Ernst. Bis morgen will der Vorsitzende Richter darüber entscheiden, ob Hannig entpflichtet wird. Ein neuer zweiter Verteidiger ist bereits benannt.
Berichtet Heike Borowka. An der israelisch-libanesischen Grenze hat es nach Angaben des israelischen Militärs einen Sicherheitsvorfall gegeben. Von dort berichtet Tim Aßmann.
Nach israelischen Armeeangaben versuchte eine Gruppe bewaffneter Kämpfer, vom Libanon aus auf israelisches Gebiet vorzudringen. Israelische Soldaten bemerkten die Gruppe und eröffneten das Feuer, als sie die Grenze überquerte. Daraufhin hätten sich die Angreifer wieder in den Libanon zurückgezogen, erklärte ein israelischer Militärsprecher und er ergänzte, keiner der eigenen Soldaten sei verletzt worden. Im Anschluss an den Vorfall schoss israelische Artillerie auf Ziele in dem betroffenen Gebiet. Medienberichten zufolge geht die Armee davon aus, dass die Bewaffneten zur libanesischen Hisbollah-Miliz gehören und einen Anschlag auf einen israelischen Militärposten verüben wollten. Die Hisbollah hatte Vergeltung für den Tod eines ihrer Kämpfer in Syrien angekündigt. Er starb dort bei einem Luftangriff, der Israel zugeschrieben wird. In der Vergangenheit führte die Hisbollah mehrfach Vergeltungsaktionen an der libanesischen Grenze durch, nachdem zuvor Kämpfer der Schiitenmiliz in Syrien durch mutmaßlich israelische Luftangriffe getötet worden waren. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass die Hisbollah an einer größeren militärischen Eskalation mit Israel aktuell kein Interesse hat. Israels Regierungschef Netanyahu warnte die libanesische Miliz und erklärte, sein Land sei auf jedes Szenario vorbereitet.
Das waren Informationen von Tim Aßmann. 18.32 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die aktuellen Konsulatschließungen auf beiden Seiten können ohne Bedenken als neuer Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China bezeichnet werden. Heute hat China in der Stadt Chengdu die Kontrolle über das Konsulatsgelände übernommen, nachdem US-Diplomaten abgereist waren. Das ist nur die neueste Wendung eines tiefer liegenden Streits. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Das ganze Wochenende über wurde eingepackt und abtransportiert. Immer wieder verließen Lastwagen und Autos mit Diplomatenkennzeichen das Konsulatsgelände im Süden von Chengdu. Heute früh, um kurz nach sechs, wurde die amerikanische Flagge eingeholt. Am Vormittag waren Fotografen und Kamerateams der Staatsmedien dabei, als chinesische Polizisten die amerikanischen Hoheitszeichen an der Außenmauer des Gebäudes verhüllten. Damit ist das US-Generalkonsulat in Chengdu nun offiziell geschlossen, nach 35 Jahren. Angeordnet hatte das am Freitag die chinesische Staats- und Parteiführung in Peking. Betroffen ist offenbar auch ein Büro der US-Landwirtschaftsbehörde, das auf dem benachbarten Gelände des deutschen Generalkonsulats in Chengdu liegt. Dutzende amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten müssen China nun verlassen. Außerdem verlieren mehr als 100 chinesische MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz. Eine Mitarbeiterin berichtete dem ARD-Hörfunk von entsprechend schlechter Stimmung unter den Ortskräften. Sie verhandle zwar gerade über eine Abfindung, aber nun einen neuen Job zu finden, als jemand, die vorher für die US-Regierung gearbeitet habe, das sei angesichts der politisch aufgeladenen Stimmung in China gerade sehr schwierig. Heute Vormittag haben die Mitarbeiter das US-Konsulatsgelände gemäß der chinesischen Anforderungen geräumt, sagte Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking. Das US-Generalkonsulat in Chengdu wurde geschlossen, chinesische Behördenmitarbeiter haben das Gebäude betreten und die Kontrolle übernommen. Dass die kommunistische Führung die US-Vertretung in der 15-Millionen-Einwohner-Stadt Chengdu hat schließen lassen, ist eine Reaktion. Und zwar darauf, dass zuvor die US-Regierung das chinesische Konsulat im texanischen Houston schließen ließ. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation. Dass sich unsere Beziehungen zu den USA nun so sehr verschlechtern, das haben wir uns natürlich nicht gewünscht, sagte dieser 63-jährige Rentner aus Chengdu der Nachrichtenagentur Reuters. Das war eine wechselseitige Reaktion auf den Schritt der Amerikaner. Also ich halte das alles für sehr bedauerlich. Deutlich nationalistischer eingestellt sind viele junge Menschen, unter 30 in China. Sie sind in den für China goldenen 90ern und 2000er Jahren aufgewachsen. Diese Jahre waren geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung einerseits und einer komplett gleichgeschalteten Presse andererseits. So gibt diese 25-jährige Chengduerin quasi wortwörtlich die üblichen Propaganda-Verlautbarungen der chinesischen Staatsführung wieder. China ist eine sehr starke Nation. Wir haben eine tausende Jahre alte Geschichte. China war damals mächtig und wird es auch in Zukunft sein. Das ist die Überzeugung, die wir Menschen in China haben. Politische Beobachter sind sich weitgehend einig. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA sind so schlecht wie nie, seit 1979. Damals nahmen beide Seiten erstmals offizielle Beziehungen auf. Inzwischen haben sich China und die USA in fast keinem Bereich mehr etwas zu sagen. Der Wirtschafts- und Handelskrieg bleibt ungelöst, Corona-bedingt findet fast kein wissenschaftlicher oder kultureller Austausch mehr statt und auch touristische und dienstliche Reisen sind angesichts geschlossener Grenzen bei Null. Die meisten Beobachter in den USA rechnen auch nicht damit, dass sich die amerikanische Haltung gegenüber der kommunistischen Führung bei einem Regierungswechsel nach der Wahl im November groß ändern würde.
Berichtet aus Shanghai Steffen Wurzel. Seit über 6 Jahren dauert der bewaffnete Konflikt in und um die Ostukraine an und schon über 20 Mal hat es den Versuch einer Waffenruhe gegeben. Seit Mitternacht gilt wieder eine, wenn auch nicht ganz klar ist, ob sie bereits gebrochen wurde. Das wurde von ukrainischer Seite schon angeprangert. Die von Russland unterstützten Separatisten werfen Kiew vor, mit solchen Informationen die Lage destabilisieren zu wollen. Über die Vorkommnisse im Donbass berichtet Christina Nagel.
Der wievielte Waffenstillstand es ist, wissen die meisten schon nicht mehr. Weder auf der Seite, die zum ukrainischen Kernland gehört, noch auf der Seite der besetzten Gebiete. Sie wissen nur, dass sie schon oft enttäuscht wurden. Kaum jemand glaubt daran. Ich glaube es auch nicht. Wie viele Versuche wurden bereits unternommen und am Ende ist nichts daraus geworden, sagt ein Mann aus Donetsk dem Reporter von Rossiya 24. Es bleibe nur die Hoffnung, ergänzt eine Frau, ohne wirklich optimistisch zu klingen. Ich möchte wirklich hoffen und glauben. Die Konfliktparteien haben dieses Mal im Vorfeld konkrete Vereinbarungen getroffen. Schwere Waffen dürfen nicht mehr in den Ortschaften stehen, Drohnen sind verboten. Wer trotz des grundsätzlichen Waffenverbots schießt, soll zur Verantwortung gezogen werden. Dies erklärte der Leiter der Volksmiliz der selbsternannten Republik Donetsk, Sinenkov, sei allen Soldaten kommuniziert worden. Im Auftrag des Leiters der Volksrepublik Donetsk wurde ein entsprechender Erlass veröffentlicht, der allen Abteilungen und jedem Soldaten zugestellt wurde und den alle unterschreiben mussten. Leider erklärte seinerseits am Vormittag der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Kravchenko, hätten sich nicht alle daran gehalten. Kurz nach Mitternacht seien ukrainische Stellungen beschossen worden. Und um 9 Uhr morgens hat der Feind in der Gegend, die von der 79. Panzerbrigade kontrolliert wird, 3-mal aus leichten Panzerbüchsen geschossen und Minen verlegt. Vorwürfe, die von Seiten der von Russland unterstützten Separatisten scharf zurückgewiesen werden. Von einer Provokation ist die Rede, die die Lage destabilisieren solle. Die Schuldzuweisungen und gegenseitigen Drohungen zeigen, wie fragil auch dieser Waffenstillstand ist, der zudem auch noch in der Ukraine selbst auf Widerstand stößt. Kritiker wollen heute erneut gegen die Ostukraine-Politik von Präsident Selenskyj protestieren, die aus ihrer Sicht viel zu naiv und viel zu russlandfreundlich ist. Einen echten Frieden, sagt Stanislav Fedorchuk, von der Bewegung Widerstand gegen die Kapitulation könne es nur geben, wenn Russland seine Soldaten abziehe. Es liegt auf der Hand, dass die russische Aggression real ist und die lahmen diplomatischen Maßnahmen, die das Präsidentenbüro ergreift, diese Aggression nicht stoppen können. Russland bestreitet dagegen, Teil des Konfliktes zu sein und müht sich um den Ruf des Vermittlers. Als solcher, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, habe man keinen Einfluss darauf, ob der neue Waffenstillstand von Dauer sei. Das aber wäre die Voraussetzung dafür, um auf dem Weg zur Beilegung des Krieges im Minsker Friedensprozess ein paar Schritte weiterzukommen.
Zur Waffenruhe in der Ostukraine gibt es hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr auch einen Kommentar. Außerdem 6 Monate Corona in Deutschland, Bilanz einer Pandemie. Und Sie können einen Kommentar zur AfD hören. Was sagt die nächste Runde im Rechtsstreit um Andreas Kalbitz über die Partei aus? Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.